Brainseeker Consulting sucht ein CFO, Director Finance, MVD in der Nähe vom Bodensee. Interessenten bitte direkt bei Tom Heinkel über LinkedIn melden. Vielen Dank. Du willst auch zu Gast sein im Aerospace Manager Podcast und deine Firma bekannter machen und 11.000 Menschen erreichen? Dann melde dich bei Tom Heinkel über LinkedIn. Mein heutiger Gast ist Ralf Gust von Hamburg Aviation. Herzlich willkommen, lieber Ralf.
Ja, hallo Tom. Vielen Dank für die Einladung.
Ralf, ich bin ja 1976 geboren. Ein Jahr später habe ich deinem LinkedIn-Profil entnommen, hast du eine Lehre zum Metallflugzeugbauer gemacht. Und ich möchte hier auf jeden Fall die Hörer versuchen abzuholen und ein kleines historisches Seminar zu machen und deinen beeindruckenden Werdegang hier einmal durchzugehen, weil du ja später studiert hast und heute Geschäftsführer von Hamburg Aviation bist, zwischendurch bei einigen Ingenieurdienstleistern gearbeitet hast im Top-Management und ja technisch sehr versiert bist, aber entsprechend ja auch dann das politische Parkett heute bespielst. Insofern, lass uns gerne mal einsteigen. Wie war das damals, als du die Lehre gemacht hast, 1977 zum Metallflugzeugbauer?
Ja, muss man vielleicht auch mal fragen, wie bin ich da überhaupt zugekommen? Also ich habe schon in meiner Jugend immer mich für Flugzeuge interessiert und ein Onkel von mir, der hat tatsächlich damals bei VW Fokker gearbeitet und so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben. Ich komme ja aus dem beschaulichen Visselhövede, also weit weg von großen Städten und von daher hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm und als es dann anstand, war das für mich halt schon richtig cooler Schritt und ich muss auch sagen, die Ausbildung, die ich da genossen habe, die war richtig toll. Also die haben da wirklich, das ist wirklich sehr hohes Niveau, finde ich, und auch was da so nebenbei geliefert worden ist. Wir haben 2 Wochen Motorsegeln gemacht auf Jüst im Rahmen der Arbeit. Das findet man halt nicht in jeder Ausbildung. Und ich sag mal, all das Praktische, das hat mir bis heute nicht geschadet.
Und dann hast du aber gesagt, da lege ich noch einen drauf und hast genau, ein Studium an der HAW gemacht.
Genau, dazwischen war erstmal, musste ich noch mein Abitur nachholen. Ich hatte ja, ja mit 16 quasi angefangen.
Okay.
Also ich habe Realschule gemacht und dann hatte ich keine Lust mehr auf Schule, das muss ich dazu sagen. Und dann habe ich halt meine Ausbildung angefangen und bei der Ausbildung habe ich wieder Lust auf Lernen bekommen, muss ich mal sagen. Und dann ging es halt daran, das Abitur nachzuholen und dann bin ich halt nach Hamburg gegangen und habe dort Flugzeugbau studiert.
Heißt, du bist ja Bremer Jung, in Anführungsstrichen, also Metropolregion Bremen, würde ich es mal nennen, in Bremen oder bei Bremen immer noch zu Hause und bist dann wie oft in deinem Leben jetzt nach Hamburg gefahren? Unzählige Male, was?
Die Kilometer will ich gar nicht wissen. Also, ich bin ja schon ziemlich lange unterwegs, sage ich mal, gerade was auch die Verbindung zu Hamburg angeht, auch operativ. Ich habe natürlich beim Studium in Hamburg gewohnt, ganz klar, aber meine Freundin war halt dann auch noch in meinem Heimatort, dann fährt man halt auch öfters nach Hause und von daher, ja, ich habe da schon ein paar hunderttausend Kilometer zurückgelegt zwischen diesen beiden Städten und das war früher vielleicht ein bisschen einfacher zwischendurch, als die A1 noch nicht dreispurig oder sechsspurig war, war es ein bisschen beschwerlich, aber ja, am Ende des Tages bin ich immer gerne nach Hamburg gekommen. Also und fahre auch heute noch gerne nach Hamburg, wenn es keinen Stau gibt. Also von daher alles gut.
Das hat ja auch den großen Vorteil für dich, dass du die norddeutschen Luftfahrtstandorte sehr, sehr genau kennengelernt hast. Und genau aus diesem Grund konntest du gestern ja auch das Norddeutsche Luftfahrtforum hervorragend organisieren, mit deinem Team natürlich, und kommentieren und moderieren, wo wir später vielleicht auch noch ein paar Sätze drüber verlieren werden, weil da ja sehr, sehr viele Gäste beim 9. Luftfahrtforum zu Gast waren, in Schleswig-Holstein wohlgemerkt, was organisiert wurde von Hamburg Aviation, dessen Geschäftsführer du ja heute bist. Aber da kommen wir später vielleicht drauf zu sprechen. Erstmal noch zu deinem Werdegang verstanden. Abi, Flugzeugbau, HAW haben ja tausende Menschen, die hier in der Metropolregion Hamburg arbeiten, dort studiert. Gibt es da so ein paar Namen, an die du dich speziell erinnerst, die dich da seitdem begleitet haben? Also vielleicht sogar in der Lehre oder im Studium, die du bis heute noch in deinem beruflichen Umfeld hast?
Tatsächlich nicht. Also alle die, mit denen ich also an der Werkbank gestanden habe, die sind heute, da gibt's, eigentlich gibt es dann niemanden, mit dem ich direkt, ich sag mal, während meiner Berufslaufbahn Kontakt hatte.
Hm.
Also das hat sich eigentlich
so nicht ergeben. Und die HAW-Kommilitonen?
Also eigentlich nur auf freundschaftlicher Basis. Also direkt kann ich nicht sagen, dass da, ich sag mal, das Studium geholfen hat, ein Netzwerk in dem Arbeitsleben aufzubauen.
Das war damals noch nicht so ausgeprägt wie heute wahrscheinlich, ne?
Naja, man muss auch dazu sagen, als ich studiert habe an der HAW, da waren wir, glaube ich, keine 30 Studierende in einem Jahrgang zu Anfang. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel dann am Ende des Tages übergeblieben sind. Ne? Also damals gab es auch schon eine Ausfallquote. Und von daher, ich sag mal, waren es einfach nicht so viele. Ne?
Aber Fakt ist, die Lehre hat dir unheimlich geholfen, auch nach dem Studium sicherlich das ein oder andere besser zu verstehen. In Relation zu jemandem, der nur Ingenieurwesen studiert hat. Das waren mir auch immer so ein bisschen die Liebsten. Ich war ja mal Inhaber eines Ingenieurbüros, wie du ja weißt. Da haben sich auch unsere Wege gekreuzt, erstmal 2004, 2005 ungefähr. Und bei der HEKAS, wo wir auch noch später ein paar Sätze drüber verlieren werden. Und ich fand das immer toll, wenn meine Ingenieure, die bei mir gearbeitet haben, vorher eine Lehre gemacht haben. Da habe ich gemerkt, da ist nochmal eine extra Prise Know-how vorhanden. Siehst du das genauso oder sagst du, ach, das ist eigentlich egal?
Nein, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Also ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, wenn man weiß, wie Dinge auch so richtig physisch zusammengehen. Und letztendlich wird das auch von den Professoren an unseren Hochschulen bestätigt, dass die sagen, also Studierende, die einen Hintergrund haben mit einer Ausbildung, dass die einfach einen Ticken besser sind. Gerade was, wenn es darum geht, praktische Frage zu lösen, auch gerade in der Konstruktion, da haben die, hat man einfach einen Vorteil und man versteht dann auch Dinge viel einfacher, egal in welchem Bereich das ist. Also eine Schraube muss mal irgendwie in ein Loch passen und wenn du das nur auf dem Bildschirm oder virtuell siehst und noch nie selber gemacht hast, dann ist das einfach nicht so gut. Also Praxis hilft da einfach.
Aber das hat dir ja nicht ausgereicht, weil du ja auch noch im betriebswirtschaftlichen Bereich dich dann fortgebildet hast. Also Lehre, Metallflugzeugbauer, Ingenieurstudium an der HAW. Und dann hast du gesagt, nee, jetzt will ich noch mehr lernen. Im Gegensatz zum Alter von 15 Jahren.
Genau. Naja, ich sag mal so, ich hatte mit 18, hatte ich glaube ich keine wirklichen Karrieregedanken. Die sind wahrscheinlich auch erst ein bisschen später gewachsen. Später, als ich sag mal, ich war ja erst bei Audi in einem riesen Unternehmen und bin dann bei in den Norden nach Buxtehude zum Ingenieurbüro gegangen, wo mich die Audianer alle gefragt haben, ob ich krank bin, wieso ich dann bei denen hätte gekündigt habe. Das war für die überhaupt was ganz Besonderes. Und dann bin ich noch nach Buxtehude gegangen, weil die Buxtehude auch alle nur aus dem Märchen von dem Hasen und den Igel gekannt hatten. Also sie wussten gar nicht, dass es Buxtehude gibt in Ingolstadt. Also einige zumindest. Das fand ich schon witzig. Und naja, am Ende des Tages war mir immer wichtig, dass ich auch Dinge, dass ich was merke, wenn ich was tue. Und ich sag mal, in so einem großen Laden wie Audi, das war eine gute Lehre für mich. Ich habe da Lieferanten betreut, habe da viel gelernt. Aber bis man da so Dinge bewegt hat, da dauert das einfach ein bisschen. Und dann hatte ich halt die Chance, dann auch wieder in den Norden zu gehen. Ursächlich ist da meine Freundin, meine damalige, verantwortlich für gewesen, würde ich mal sagen. Aber alles gut. Und da habe ich dann ein A320-Programm mitkonstruiert und das hat riesen Spaß gemacht. Wir haben nur Überstunden gekloppt ohne Ende, aber das hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe dann auch gemerkt, da kamen dann auch so ein bisschen die Finanzen dazu, gerade was Kalkulation und sowas angeht. Und dann habe ich mir gesagt, naja, wenn du das richtig machen willst, dann musst du auch mehr von der Theorie wissen und habe dann halt nebenbei noch dieses Betriebswirtschaftsstudium gemacht. Das habe ich also neben meinem Job gemacht. Ne? Also ging über 4 Jahre, war manchmal ein bisschen beschwerlich, aber am Ende des Tages hat schon geholfen, würde ich mal sagen.
Also, heute würde man das ja MBA nennen. gab es wahrscheinlich damals in der Form gar nicht. Ne? Hast du neben dem Job da dir das alles aufgeheizt und sowohl technisch als auch kaufmännisch dann theoretisch alle Grundlagen gelernt. Wo schlägt dein Herz? Für die Technik oder für das Kaufmännische? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Also ich bin eigentlich vielfältig technisch interessiert. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich in den Jobs, insbesondere bei Tekkon und ja Tekkon in der Folge, da hatten wir ja Schiffbau, Maschinenbau, Flugzeugbau als Themen. Also es war schon ein breites Spektrum und das war auch mega interessant und man konnte da auch richtig viel lernen. Und ja, am Ende des Tages, ich sag mal, ist man dann halt, wir sind da ganz gut gewachsen, natürlich auch immer mehr in diese administrative kaufmännische Schiene hineingekommen. Und so Spaß gemacht hat mir eigentlich beides. Und am meisten Spaß hat mir während meiner gesamten Berufslaufbahn eigentlich immer die Arbeit mit den Menschen gemacht. Also es war mir immer wichtig, dass wir da, ich sag mal, ja, fair und anständig miteinander umgegangen sind, dass es eine Verlässlichkeit gab in dem, was man sagt, auch aus der Position des Vorgesetzten heraus. Und ich sag mal so, ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt. Das merke ich immer, habe ich dann auch an dem Feedback immer so mitbekommen. Und na, am Ende des Tages ist es ja so, ein Mitarbeiter kann dann ja auch mal woanders hinwechseln, du kennst das auch. Und ja. Aus einem Mitarbeiter wird ein Kunde und dann hilft das einfach, wenn man, ich sag mal, da fair miteinander umgegangen ist. Also das hat jetzt weniger was mit Opportunismus zu tun, finde ich, sondern einfach, wie gehe ich mit Menschen um? Und das gilt für mich im Beruflichen wie im Privaten auch. Also Ehrlichkeit ganz vorne und wenn es irgendwie was zu reden gibt, dann sollte man darüber reden und nicht irgendwie, ich sag mal, Dinge unter den Teppich kehren. Das bringt's nicht.
Ja, das haben wir ja gemeinsam, dass wir dann bei Ingenieurbüros gearbeitet haben. Ich bei meinem kleinen eigenen, du bei Firmen, die dann sehr, sehr groß geworden sind, auch sehr, sehr renommiert waren damals, das darf ich ja sagen, im Bereich Berechnung, das erinnere ich zumindest, so war es bei Tekkon. Das Stichwort ist ja eben gefallen von dir, die dann zu Yacht-Tekkon wurden. Also da hast du ja schon auch den Lieferantenkonsolidierungsprozess hier angedeutet, den wir nicht im Detail besprechen wollen, aber heute haben wir dann eben große Firmen im Engineering-Bereich wie Accenture und andere aus Frankreich, die wir beide eben ja auch kennen und lieben gelernt haben als Marktbegleiter. Und am Ende muss ich für mich jetzt eben sagen, war ich eben zu klein und zu hässlich, um da noch eben für die großen Kunden arbeiten zu dürfen. Und das war eben auch viel zu kapitalintensiv und ich habe es nicht geschafft, in Indien da irgendwie einen Standort aufzubauen. Und hatte ich eine eigene Firma gegründet, aber habe gemerkt, ich bin zu klein und zu hässlich. Und du hast ja diesen Konsolidierungsprozess dann eben auch mit begleitet. Ihr habt sogar dann diese Fusion, glaube ich, durchgeführt. Und dann gab es Riesenfirmen wie Randstad, die da auch eine Rolle gespielt haben und investiert haben in dem Markt und Adecco und wie sie alle heißen, die ganz großen Player. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung damals? 2003, ja, also 550 kleine Ingenieurbüros und dann waren es immer weniger.
Naja, bei mir ging es eigentlich schon ein bisschen früher los, auch mit, ich nenne es mal Erfolgsgeschichte. Als ich bei Tekkon hier in Bremen anfing, das war 96 war das. da hatte ich die Niederlassung hier in Bremen übernommen mit dem mit Finkenwerder zusammen, also Stichwort Airbus. War, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt. Ich hatte damals knapp 60 Leute und wir haben das dann, ich sag mal, in den folgenden knapp 10 Jahren auf fast, naja, Beschäftigte waren wir ungefähr knapp 1000. Davon hatten wir auch 200, Zeitarbeitnehmer bei uns, um einfach auch Flexibilität zu haben in den Projekten. Und das war schon eine mega spannende Zeit. Da war ja 380 Aufbau, A400M. Um die 2000er bin ich dann ja auch, ich sag mal, in das Hamburger Netzwerk eingestiegen, im Rahmen der Beschäftigungsinitiative. Und irgendwann sind wir dann als Unternehmen auch so interessant geworden, dass, ich sag mal, die Eigentümer von meinem Unternehmen auch gute Angebote bekommen haben. Du hast da gerade den Namen Randstad erwähnt. Dann wurde das halt auch verkauft, dieses familiengeführte Unternehmen, muss ich dazu sagen. Und am Ende des Tages, auch wenn es uns gut ging und wenn wir gute Geschäfte gemacht haben, war es doch extrem kapitalintensiv. Und gerade wenn man mit auf dem Level mit einem großen OEM zusammenarbeitet, dann kann einem da schon mal schnell die Luft ausgehen. Und ich kann auch jedes Familienunternehmen verstehen, die dann sagen, okay, ich lasse es mir dann mal besser gehen und gebe die Verantwortung in andere Hände. Und das ist 2006 passiert. Und man muss aber dazu sagen, dass ich sag mal, das ist so meine Erfahrung so im Rückblick, ein Zeitarbeitsunternehmen und ein Ingenieurbüro mit Festpreisaufträgen passt nicht wirklich zusammen von der Kultur her. Das ist einfach liegt in der Natur der Sache. Also mein Herz schlägt immer ein Stück weit mehr zum Ingenieur als zum ja, so rein kaufmännischen, sag ich mal, und Zeitarbeit ist ja, wenn man es gut macht, ist durchaus ein lohnendes Geschäft, das will ich ja auch nicht in Abrede stellen und hilft ja auch vielen Unternehmen, aber ich sag mal, rein emotional betrachtet bin ich dann doch halt mehr der Ingenieur und ja, von daher braucht man da immer Firmenkulturen, die zusammenpassen. Und wenn die nicht zusammenpassen, dann sollte man da nicht viel Geld für ausgeben. Das ist meine Empfehlung.
Ja, gibt es ja zahlreiche Beispiele auch in unserem Markt des Engineerings, wo es vielleicht Übernahmen gab, die gut geklappt haben. Vielleicht gab es Übernahmen, die nicht so gut geklappt haben. Und eben gibt es ja unabhängig von unserem Markt zahlreiche Übernahmen, wo dann eben zwei Kulturen aufeinander prallen, die dann unterschiedlicher vielleicht auch nicht sein können und wo man dann bei den Post-Merger-Aktivitäten feststellt, oh, ist ja doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und der Markt ist ja doch so und so. Dann lass uns mal ein bisschen so nochmal einen Schritt da einsteigen in dieses Engineering-Geschäft. Work-Packages hattest du ja erwähnt, da hatte ich halt immer unheimlichen Respekt vor, weil ich Angst hatte vor dem Risiko. Also ich war, wenn du so willst, nicht risikobewusst genug, um diese großen Pakete zu machen und habe dann irgendwann die Segel gestrichen, wenn es darum ging, 200 Mann in einem Paket, auch das zu kalkulieren. Wie habt ihr das gemacht? Dieses Risiko und Ertrag abwägen, was man ja als guter Kaufmann dann lernt, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Bremen. Wie habt ihr das gemanagt?
Oder du? Naja, also zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass wir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch gelernt haben. Also man hat nicht immer nur positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet in Projekten, aber wir haben da die richtigen Schlüsse draus gezogen. Also wir haben, nachdem wir da so ein, zwei Projekte hatten, die wirklich sehr schlecht gelaufen sind und da muss man einfach sagen, dass das Thema Projektmanagement an der Stelle auch extrem wichtig ist in solch einer Organisation, dass es auch extrem gelebt wird, also nicht nur von den Führungskräften, sondern von allen Mitarbeitenden. Und daran haben wir halt gearbeitet. Wir haben dann beschlossen, dass alle diejenigen, die Projekte leiten bei uns, und ich glaube, unser größtes Projekt hatte mal 300 Leute im Bereich A400M, auch mit einem richtig großen Stressfaktor damals, will ich nicht verhehlen. Aber wir sind dazu übergegangen, dass alle Projektleiter eine Projektleiterschulung bei uns machen mussten, die explizit auf uns zugeschnitten war, mit etwas externer Hilfe. Und diese Schulung war halt nicht so, dass die Mitarbeitende einfach nur mal ein paar Tage frei hatten, sondern es gab am Ende des Tages auch einen Test. Und wenn man dann keine 3 geschrieben hatte, dann war man halt kein Projektleiter für die Zukunft. Oha. So, der erste Kurs hatte das nicht ganz so ernst genommen, aber da sprach ich dann schleunigst rum. Und siehe da, die Lernkurve war richtig gut. Und danach kann ich sagen, haben wir eigentlich also gerade die großen Dinger, die haben wir nie wieder versemmelt, um das mal so ganz erlaubt zu sagen. Das hat richtig geholfen. Aber das hat natürlich auch Aufwand bedeutet, weil man ja Mitarbeitende dann wieder freistellen muss von ihrer eigentlichen Arbeit. Aber am Ende des Tages hat sich das gelohnt. Also rein operativ kann ich nur empfehlen, erstmal die Leute alle richtig fit machen und dann Gas geben. Dann kann man auch in solchen Werkverträgen auch Geld verdienen. Muss natürlich auch die technische Expertise haben, das ist klar.
Nun ist es ja so, im Rahmen unserer norddeutschen Luftfahrtlandschaft, wir haben hier großen Airbus mit mehreren Standorten. Buxtehude, hattest du erwähnt, ist einer der kleinsten Standorte sicherlich, aber wir haben ja dann noch Hamburg-Bremen-Stade und dann naja, Norden haben Fahrrinnen, nennen wir mal irgendwie dann doch wieder natürlich zu Airbus hinzu. Also wir haben so 5, 6, 7 Standorte mit ein paar tausend Beschäftigten. Wir haben eine große Lufthansa Technik, die auch ein attraktiver Arbeitgeber ist. Und dann haben wir noch so ein paar Supplier, die auch ein paar Dinge herstellen, um es vereinfacht darzustellen. Und dann haben wir VW in Wolfsburg noch so in Norddeutschland. Aber das war es so, überspitzt gesagt. Alles, was so Richtung Auto und Luftfahrt geht. Wohl wissend, dass es noch ganz, ganz viele tolle Firmen geht.
Früher hatten wir tatsächlich auch noch Werften. Und wir haben auch noch einmal die Meyer-Werft. Also das ist auch ein spannendes Umfeld übrigens. Ne?
Ja.
Und ich sage nur, spannte Stringer Hautfelder gibt es in der im Schiffbau genauso wie in der Luftfahrt und Leichtbau ist es übrigens auch. Es hat nur eine andere Dimension und ein anderes Material.
Aber die Meyerwerft lässt sich aus Bremen leichter bedienen wahrscheinlich als aus Hamburg, ne?
Auf jeden Fall, ganz klar.
Ja. Also auch da habe ich mal mein Glück versucht und keinen Auftrag bekommen. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Wie habt ihr das Thema gemanagt, dass die Airbus und Lufthansa Technik so als große, attraktive Arbeitgeber oftmals auch Mitarbeiter angezogen hat wie ein Magnet. Ja. Also nennen wir das Kind beim Namen. Das ist so mit der attraktivste Arbeitgeber hier in Norddeutschland. Von der Bezahlung her, von den Rahmenbedingungen her, der Blick auf die Elbe. Also da kommen einem die Tränen fast, wenn man das mal mit anderen Büros vergleicht. Auch wir hatten ein Büro mit tollen Elbblick. Das war mitunter auch ein Grund, warum Leute zu uns gekommen sind, warum wir sie überhaupt rekrutieren konnten, wie sie mit der Fähre über die Elbe fuhren und dann wirklich ein tolles Arbeitsumfeld hatten, mit Blick auf die Landebahn von Airbus, wo Flugzeuge landen, in Finkenwerder in Hamburg. Wie habt ihr das gemanagt, dass Mitarbeiter euch permanent auch verlassen haben? Nicht nur aus Arbeitspaketen, sondern allgemein? Oder war das gar nicht so der Fall? Was mich aber wundern würde.
Also wir hatten natürlich auch Fluktuation, aber ich sag mal, als so richtig das Geschäft am Laufen war, da haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft über, ich sag mal, guten Umgang miteinander, auch entsprechend Socializing, was Betriebsfeiern angeht, auch geschafft, die wichtigen Leute, und darum geht es am Ende des Tages auch, bei der Stange zu halten. Wir haben dann zum Teil auch, ich sag mal, erfolgsabhängige Prämien gezahlt, insbesondere wenn man in Projekten gut gearbeitet hat, dann konnte man da als Projektleiter auch nochmal einen Schnaps obendrauf verdienen. Und ich habe immer gesagt, so eine Gehaltserhöhung, da freust du dich einen Monat drüber. Und dann ist es halt Gewohnheit. Aber wenn du zwischendurch mal so 3.000, 4.000 Euro extra kriegst, weil du einfach mal auch einen guten Job gemacht hast, dann ist das einfach, dann wirkt das einfach anders. Und ich sag mal, das waren, glaube ich, viele kleine Dinge, die dazu geführt haben, dass die Fluktuation nicht ganz so groß war. Natürlich haben wir die auch gehabt. Und oft sind dann auch die Leute gegangen, auf die man wirklich nicht verzichten wollte und konnte. Also das hat dann auch immer ein Loch gerissen. Und wenn ich da auf ein Projekt zurückblicke, so ein etwas größeres im Bereich 380, dann war das damals auch der Fall, wieso wir da einfach auch Geld verloren haben. Ne? Auf einmal war das Know-how weg. Und das ist ja das Schicksal von Ingenieurbüros. Das Kapital steckt in den Köpfen und der Mensch ist der Produktionsfaktor, jetzt mal so ganz nüchtern sachlich betrachtet. Und wenn du den nicht mehr da an Bord hast, dann kannst du noch so schöne Prospekte drucken, dann hast du einfach kein Wissen mehr. Und parallel dazu haben wir auch unsere Mitarbeiter, glaube ich, immer ganz gut angehalten, auch darüber nachzudenken, Dinge zu verbessern, also nicht nur stumpf die Arbeitspakete abzuarbeiten, sondern auch wirklich zu gucken, wie können wir denn Dinge effektiver bearbeiten. Und das ist natürlich, und die dann auch umgesetzt, nicht? Wenn sich das als sinnvoll erachtet hat, da musste man natürlich erstmal ein paar Stunden investieren, aber am Ende des Tages war das halt auch noch so ein Element, wo man gesagt hat, ja Mensch, cool, da kann ich mal so richtig ingenieurmäßig arbeiten und nicht nur, ich sag mal, das machen, was in so einem Arbeitspaket drinne steht. Und ich glaube, das hat schon dazu geführt, dass wir da in der gerade so Techon-Welt eine relativ geringe Fluktuation hatten. Wir hatten eine, das wäre auch gelogen, wenn wir es nicht hätten, aber ja, wir konnten das managen und auf der anderen Seite waren wir, glaube ich, ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Ich fand das immer ganz interessant, wenn man mit Mitarbeitenden, also mit Bewerbern gesprochen hat und dann die Frage, was macht ihr denn so? Ja, und dann naja, erst so, naja, die haben sich dann damals noch nicht so gut informieren können über Internet und so, und ja, irgendwie Zeitarbeit hatten sie dann gelesen, und dann hat man mit denen einen Rundgang durchs Büro gemacht, und dann waren die am Ende des Tages geplättet und haben eigentlich mal die Frage gestellt, wie kann ich denn hier überhaupt arbeiten, schaffe ich das, nicht? Also haben wir auch ein ganz gutes Selbstmarketing, glaube ich, gehabt.
Ja,
das passt schon. Ja.
Genau. Da fallen mir ganz, ganz viele Fragen ein. Zum einen, wie ist es, Chef von 1000 Leuten zu sein? Da kannst du ja nochmal auch dann einen Hinweis geben. Also, du hast dich entwickelt vom Ingenieur zum Geschäftsführer. Mhm. Und irgendwann sitzt du halt nicht mehr mit der Maus und auch nicht am Zeichenbrett in der Hand und konstruierst irgendwas, sondern bist Don Bosso und musst den ganzen Tag eigentlich nur, wie soll ich sagen, bist dann so getriebener und hast gar nicht mehr den Terminkalender vielleicht selber im Griff, sondern du musst im Prinzip alle deine Führungsmannschaft managen. Mhm. Hast du das, so habe ich das zumindest kennengelernt, dass viele Ingenieure, ich habe dich auch so ein bisschen in der Schublade Ingenieur drin, also einer, der technisch versiert ist und technisch leidenschaftlich, dass da, hast du das auch vermisst dann? Oder hast du immer gedacht, oh, jetzt muss ich immer nur hier den Ober-Otto spielen und grüß August und herzlich willkommen. Und eigentlich nicht mehr, hat das nicht in den Finger gekribbelt, auch selber zu machen noch?
Will ich gar nicht sagen. Nein, also glaube ich nicht. Nee, würde ich mal verneinen. Also zum einen wächst man ja ein Stück weit hinein. Und zum anderen war es auch so, dass ich selbst bei 1000 Leuten, also viele waren wir ja also an der Spitze, aber ich sag mal, bis kurz davor konnte ich, und ich sag mal, in Größenordnung 600-700, da konnte ich fast alle Mitarbeitende per Handschlag begrüßen und Namen.
Ne, also ist egal, auch ein Erfolgsfaktor, sind wir uns einig.
Ja, auf jeden Fall. Und egal, wo ich hingefahren bin, bin ich immer erst durchs Büro gelaufen und habe jedem die Hand geschüttelt. Also ich war der Handschüttler vor dem Herrn und keiner ist an mir vorbeigekommen, ohne dass ich ihm die Hand geschüttelt habe und auch mit Namen angesprochen hat. Und das trainiert natürlich und das zahlt auch ein Stück weit darauf ein, wie man angesehen wird. Und ich persönlich habe mich eigentlich nie so als der große Boss gefühlt, weil am Ende des Tages brauche ich ja immer meine Mannschaft, das ist wie so ein Trainer, die müssen ja so laufen, dass ich möglichst Erfolg habe, also wie so ein Fußballtrainer oder was weiß ich, ein Mannschaftstrainer. Und von daher habe ich eigentlich, glaube ich, auch immer in Diskussionen mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, nicht unbedingt, ich sag mal, den Big Boss so raushängen lassen, sondern habe auch immer geschafft, da glaube ich eine Gesprächsbasis zu finden, die so auf Augenhöhe ist. Manchmal musste man auch Personalgespräche führen, das gehört logischerweise dazu. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich mehr gute Gespräche geführt als anstrengende Gespräche. Manchmal musste man auch entlassen, das ist auch so gewesen. Das hat natürlich alles keinen Spaß gemacht, weil man immer wieder Schicksal gespielt hat im Grunde genommen. Das sollte einem auch immer bewusst sein, wenn man sowas macht. Und es geht einem da selber meistens auch nicht so gut, es sei denn, man wird irgendwie beschubst oder so, dann bin ich auch nicht mehr nett, aber das geht, glaube ich, jedem so. Und das ist immer so mein Credo gewesen, wie ich auch gearbeitet habe. Ne? Also egal wo, habe ich halt immer versucht, mit den Menschen zu arbeiten und nicht, dass die das Gefühl haben, dass die für mich arbeiten und ich da eigentlich nichts machen muss. Ne?
Wir hatten das Glück der großen Nachfrage A380, A400M, A350 fast parallel. Also lange Zeit hatten wir einen Boom. Über, keine Ahnung, 5 bis 7 Jahre, sage ich jetzt einfach, in der Entwicklung. Also da entsteht ja dann die hohe Nachfrage nach Ingenieurdienstleistungen, extern logischerweise, aber auch intern natürlich bei den großen Kunden. Und dann kommt logischerweise irgendwann der große Hammer. Du kannst das jährlich vielleicht noch einigermaßen zuordnen, aber das ist eben auch kurz angesprochen. Also zwangsläufig ist es halt so, dass irgendwann die Nachfrage nach unten geht, nach unseren Entwicklungsdienstleistungen. Da kann man sich gar nicht gegen wehren. Und so gut kann man sich gar nicht diversifizieren. So ist es jetzt vielleicht auch im Jahr 2026 im Bereich Automobil, wo ich mir vorstellen kann, dass einige Ingenieurbüros da keine hohe Nachfrage haben aktuell. Wie hast du das gemanagt? Also irgendwann kommt der große Hammer, irgendwann stellst du fest, okay, selbst in der Verwaltung sind wir zu viele, Projektmanagement sowieso und auf lange Sicht ist da auch nichts am Horizont vergleichbar und die werden auch jetzt mal erstmal die nächsten 5 Jahre kein neues Flugzeug entwickeln. Das wusste man auch irgendwann. Wie hast du das gemanagt dann?
Also zum einen, ich hatte es vorhin ja auch schon kurz erzählt, haben wir auch wirklich darauf geachtet, dass wir auch eine flexible Menge an Mitarbeitenden hatten, die, sag ich mal, im Rahmen von Zeitarbeit Arbeitnehmerlassung bei uns gearbeitet haben. Also es war schon immer so eine Größenordnung, in den Spitzen so 30-35%. Und das schafft natürlich auch erstmal eine ganze Menge Flexibilität. Auf der anderen Seite war es auch immer eine gute Möglichkeit, um Menschen richtig gut kennenzulernen. Und natürlich haben wir dann auch Mitarbeitende übernommen. Und das hat erstmal doch sehr, sehr viel geholfen. Und dann hatten wir auch wirklich immer sehr darauf geachtet, dass wir auch ein Stück weit diversifiziert waren. Also wir waren mal im Schiffbau, ich sag mal, für norddeutsche Verhältnisse auch über 100 Leute zu Spitzenzeiten. Und im Automotive-Bereich, Automatisierungstechnik, da haben wir uns halt auch immer getummelt. Und das hat schon geholfen. Und wenn man dann auch, so wie wir damals, ich sag mal, auch Key-Supplier waren von Airbus, damals gab es ja diesen Auswahl, Supplier-Reduction-Prozess, da waren wir ja auch Key-Supplier. Also da kam schon immer irgendwie was nach, aber der Hunger an Arbeit, der war schon recht groß und der hat einen dann schon ganz schön getrieben, so dass man dann auch international unterwegs war und ja, ich möchte mal sagen, das war schon ganz schön spannend und manchmal musste man auch ein bisschen zittern, dass man dann auch gewinnt bei einer Ausschreibung, weil man sonst so viele Leute hätte rumsitzen haben. Hat im Grunde genommen hat das eigentlich ganz gut geklappt, muss ich mal so sagen.
Und irgendwann war das Center of Gravity in Frankreich, nennen wir das Kind beim Namen, beim großen Kunden in Toulouse. Wie hast du das gemanagt? Ihr wart eine deutsche Firma, gut, Randstadt holländisch, Yacht Tekkon auch deutsch. Aber man wusste eigentlich, man muss in Frankreich extrem präsent sein. Und ich sage es jetzt mit meinen Worten, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja auch nach Toulouse geeiert dann regelmäßig, habe festgestellt, dass relativ wenig deutsche Firmen da erfolgreich waren. Wie hast du das gemanagt? Durch Kooperation oder habt ihr auch ein Büro in Toulouse aufgemacht und an jeder Ausschreibung teilgenommen und euch 5 Jahre lang blutige Nasen geholt oder wart ihr mega erfolgreich?
Also zum einen haben wir auch ein Büro in Toulouse aufgemacht. Wir hatten das Glück, dass wir mal einen französischen Praktikanten gewonnen hatten im Rahmen eines deutsch-französischen Austauschprogramms. Den habe ich im Hamburger Rathaus mal abgeholt mit einem Kollegen. Wir wussten nicht, wen wir bekommen, aber wir haben den dann irgendwann eingesagt. Die haben 4 Wochen Deutschkurs gekriegt und den haben wir dann mit nach Bremen genommen. Elektrotechnik hat er, also da war Elektrotechniker nach französischer Ausbildung. Und den haben wir bei uns in die Mannschaft gesetzt und der konnte 4 Wochen Deutsch. Ne? Und der hat sich super gut entwickelt. Erstens hat die Mannschaft den richtig toll aufgenommen, so dass der auch sprachlich da gut klarkommt. Dann war er noch ein netter Kerl, also die kamen alle gut mit ihm klar und dann hat er auch einen guten Spirit gehabt und der war dann irgendwann so weit, als wir unser Büro in Toulouse aufgemacht hatten, dass der kannte unsere DNA, ganz wichtig, wir reden über Kultur, und mit dem haben wir dann quasi unser Büro in Frankreich aufgemacht, was jetzt auch nicht so einfach war. Also da mussten wir auch lange arbeiten und ich musste oft nach Toulouse fliegen und auch das eine oder andere Glas Rotwein trinken. Das ist in Frankreich auch nicht ganz unwichtig. Aber am Ende des Tages haben wir es doch geschafft, das halbwegs stabil hinzubekommen. War immer so ein bisschen auch, ich sag mal, so ein Hotspot für, oder Hotspot will ich gar nicht mal sagen, aber so eine Stelle, wo wir auch zeigen konnten, dass wir transnational unterwegs waren. Wir haben dann auch noch ein Büro in Marignan aufgemacht, hier für Eurocopter damals. Wir haben zugesehen, dass wir Kontakte hatten nach China, nach Indien. Also das war auch ganz spannend in der Zeit, wobei man da nicht unbedingt viel Geld verdient hat. Das muss ich zur Ehrlichkeit auch dazu sagen. Aber es war halt auch interessant und man hatte halt auch Eindrücke gewonnen und geguckt, ein bisschen hat man immer mitgenommen, was man da gesehen hat. Und von daher, glaube ich, war das eine gute Geschichte, hat auch geholfen. Und als es dann in diesen Supplier Reduction Prozess ging, da wurde ja, ich weiß nicht, wie viel da im Wettbewerb standen, aber am Ende des Tages kamen nur 15 Unternehmen weltweit heraus. Und ich sag mal, an der Stelle habe ich dann auch so ein transnationales Gebilde organisiert mit einem englischen Ingenieurbüro und mit einem französischen Ingenieurbüro. Die Randstädter haben nicht geholfen. Die hatten zwar Geld, aber keine Ingenieurbüros. Also musste ich da selber aktiv werden. Und ja, mit dem Ansatz haben wir dann tatsächlich auch es geschafft, da als Key Supplier nominiert zu werden. Und dann spielt man natürlich dann auf einmal auch in einer anderen Liga mit, nicht? Und das hilft dann auch letztendlich, sagen wir mal, diesen Hunger an Arbeit, den man dann hat, auch ein Stück weit besser zu stillen. Und wir hatten dann tatsächlich auch, und da haben sie mich auch alle nachgefragt, so eine Kooperation, wo wir keinen 10 Ordner dicken Vertrag hatten, sondern wir hatten eigentlich bei der Auswahl, oder ich hatte darauf geachtet, dass wir uns dann nicht zu sehr auch inhaltlich in die Quere kommen. Und wir hatten eigentlich ein schönes, ich sag mal, abgestimmtes Portfolio, was dann, das war jetzt ungewöhnlich, weil wir nicht fusioniert hatten für das Komitee bei Airbus, aber die fanden das trotzdem gut und es hat auch funktioniert. Aber es war spannend, nicht? Also das waren auch wieder Kulturen. Also mit englischen Kulturen, muss ich sagen, kommt man als deutsches Unternehmen besser klar oder einfacher klar. Und mit dem französischen, die muss man auch erstmal ein Stück weit lesen und verstehen. Und am Ende des Tages sind es auch alles nette Menschen. Und das ist auch ganz wichtig. Und ja, wenn man sich dann einig ist, dann geht das auch. Ne?
Das hast du schön gesagt, wenn man sich einig ist.
Genau.
Das ich ist hatte ja auch mal eine Kooperation, da kann ich auch ein Buch drüber schreiben, auch mit Engländern, mit Spaniern und mit Franzosen. Mhm. Und so weiter und so fort, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier, da reden wir dann nochmal bei einem Glas Rotwein unter vier Augen drüber. Ja, aber auch da macht man hat auch irgendwie ein Stück weit Freunde fürs Leben kennengelernt. Auf einmal war man international unterwegs, ja, auch ich kleiner Unternehmer aus Hamburg, bin dann da durch die Welt getourt und durfte dann vor einer Fußballmannschaft in Bangalore in Indien meine Firma präsentieren und habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Und hatte noch meinen indischen Kollegen dann an der Seite. Also das kenne ich eben, auch diesen Stallgeruch. Und immer auch dann Franzosen idealerweise im Gepäck dabei, wenn ich nach Frankreich musste. Einfach um da auch dann interkulturell punkten zu können und Rotwein beim Mittagessen zu trinken.
Genau.
In dem Kontext ist ja mehr oder weniger auch die HEKAS entstanden.
Genau.
Jetzt kennt keiner die HEKAS unserer Hörer. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Hörer erstmal kurz abholen. Ist ein Ingenieurdienstleisterverein, der von dir mitgegründet wurde und bis heute besteht. Um und bei 15 bis 20 Mitglieder, mal mehr, mal weniger. Erzähl mal, was ist die HEKAS und was bedeutet dir die HEKAS?
Ja, also am Ende des Tages, also erstmal muss man erzählen, wieso ist das überhaupt dazu gekommen? Also es gab ja, ich glaube Anfang der 2000er auch innerhalb von Deutschland die Geschichte, dass die Anzahl der Engineering Supplier reduziert werden soll. Und ja, das haben wir dann erkannt und naja, irgendwie hat man dann auch kannte man ja den einen oder anderen. Und irgendwie haben wir dann überlegt, na, wenn wir da jetzt immer alleine hinrennen, wir waren ja alles kleine Unternehmen, dann sieht das alles ziemlich schlecht aus. Und dann haben wir gesagt, wäre eigentlich eine coole Idee, dass wir uns da zusammentun. Und den ersten gemeinsamen Schritt, den wir da auch geschafft haben, war, es gab so einen Rahmenvertrag, den man mit Engineering Services abschließen musste, national. Und da waren dann auch schon Unternehmen dabei, die nominiert waren von Airbus, also musste sich auch bewerben, da gab es auch ein Audit und alles Mögliche. Und am Ende des Tages gab es aber eine Vertragsverhandlung und für diese Vertragsverhandlung haben wir uns zusammengetan, haben uns einen Rechtsanwalt geholt und haben das abgestimmt. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Rechtsanwalt als erster dann hier zum Airbus-Einkauf zum Kretzlack gefahren und dann hat, das waren die jetzt nicht gewohnt, habe ich denen ja gesagt, so, pass auf Leute, ihr habt jetzt die Chance, entweder sprechen wir jetzt immer mit diesem Rechtsanwalt oder ihr habt 10 Gespräche und ganz viele Termine. Und aber auf nette Art und Weise natürlich. Und dann haben die auch erst geschluckt und so und dann haben sie aber verstanden, oh, keine schlechte Idee. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft. Ich sag mal, von der deutschen Seite her, glaube ich, waren wir die Ersten im transnationalen Verbund. Also der deutsche Einkauf hatte auch dran gewonnen, diesen Vertrag gemeinsam zu zeichnen. Und daraus haben wir dann gelernt und haben gesagt, das ist eine gute Geschichte und deswegen macht es Sinn, dass wir als Wettbewerber, ich sag mal, uns auch zusammentun zu einem, zu einer Art Verband und Dinge, die uns, ich sag mal, alle gemeinsam betreffen, auch versuchen, gemeinsam zu lösen. Naja, wie das so ist, in einer guten Beziehung gibt es immer Auf und Ab und letztendlich ist es auch gut, wenn man mal sich immer wieder hinterfragt, macht das Sinn, dass man das weitermacht. Und bisher, glaube ich, ist es eine gute Geschichte. Ich war von Anfang an der Schatzmeister, bis ich dann Geschäftsführer von Hamburg Aviation geworden bin. Ja, von daher beobachte ich natürlich auch mal ganz interessiert die Geschichte, die sich da jetzt mittlerweile ergibt. Und die haben dieses Jahr 25 Jahre, das muss man auch erstmal schaffen. Finde ich, also auch in diesem Haifischbecken, in dem man sich da so tummelt, da gehört ja auch eine ganze Menge dazu, dass sich Wettbewerber immer wieder regelmäßig an einen Tisch setzen, alle 4 Wochen. Das ist so die Regel und ich glaube, das hat sich schon bewährt. Es ist ja nicht so, dass da immer wieder, ich sag mal, gleich operativer Profit rauskommt, aber es ergeben sich dadurch Möglichkeiten und Vertrauen, auch zusammenzuarbeiten. Und gerade das ist, glaube ich, elementar wichtig in dem Geschäft, weil man keiner kann alles.
Ja, ich bin ja auch irgendwann Mitglied geworden der HECAS, habe damals dann vorsprechen dürfen. Also ich wurde angesprochen, willst du Mitglied werden? Kam zu einem Termin hin und dann durfte ich vor einer Jury vorsprechen und war gar nicht vorbereitet, weil mir das keiner gesagt hatte vorher. Sondern ich habe halt gedacht, so, ich komme da hin und bin dann Mitglied. Und dann wurde ich, ja, zu Recht auch, interviewt und wer bist du denn, wo kommst du denn her und was willst du hier überhaupt, so nach dem Motto. So musste ich erstmal relativ schnell schalten, das erinnere ich noch, und dann war da Jörg Hoppe, Stefan Carstens, einfach um da auch nochmal zwei Namen zu nennen, und ja, die man ja bis heute dann auch kennt und man schätzt sich und man läuft sich immer wieder über den Weg und das finde ich auch nett. Das so natürlich dann auch, Freundschaft ist ein großes Wort, aber nette, professionelle Bekanntschaften entstanden sind und man sieht sich natürlich auf den einschlägigen Messen hier und da. Ich hatte gedacht, dass du mit dem einen oder anderen von der HECAS gemeinsam deine Ausbildung gemacht hattest oder dein HAW-Studium. Habe ich das falsch abgespeichert? Das nochmal zur Erklärung.
Ich bin ja der Älteste von allen.
Das sieht man aber nicht.
Das ist eine andere Geschichte. Also die Jahresringe, die habe ich alle.
Okay. Aber das nochmal zur Erläuterung. Habe ich falsch abgespeichert. Dann haben andere miteinander da irgendwie Metallflugzeugbauer gelernt damals. Ja. Bei VfW, Fokker und Co. Okay. HECAS. Ja, dadurch ist eben auch sehr viel entstanden. Genau das, was du beschrieben hast. Ein vertrauensvoller Austausch. Mal auf, mal ab ging es. Und man hat dann eben auch im Dialog mit der Politik da, glaube ich, gestanden, gerade wenn es um Qualifizierungsoffensiven gab. Man muss sich das so vorstellen, der A380 wurde entwickelt, dann sollte er gebaut werden und es gab keine Ingenieure am Markt und dann gab es sogenannte Qualifizierungsoffensiven. Und so würde ich gerne auch die Brücke bauen zu Hamburg Aviation, weil da sind wir dann ja schon in der Politik angelangt. Hamburg Aviation ist ja so die Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft und Wissenschaft. So nehme ich das zumindest wahr. Und da bist du dann irgendwann Geschäftsführer geworden. Wenn du das so miteinander vergleichst, ist natürlich der tollste Job der Welt, den man sich nicht besser vorstellen kann, vollkommen klar. Aber das ist ja wirklich ein ganz anderer Schnack als das, was du vorhin beschrieben hast, ja. Also wirklich dieses Hardcore-Angebotsabgabe, 300 Mann Arbeitspaket, Festpreis und dann Ausschreibung und dann fährst du nach Hause von wohin auch immer nach Bremen. Da hat man ja schlaflose Nächte, Ralf. Nennen wir das Kind beim Namen. Also ja, wo du weißt, ich möchte meine Jungs und Mädels, die ich hier beschäftige, so habe ich dich ja auch immer wahrgenommen und kennengelernt, weiter beschäftigen. Und wenn wir diese Ausschreibung jetzt nicht gewinnen, dann kann das bedeuten, dass ich Personal freisetzen muss, früher oder später. Also das ist ja so jetzt mal aus der Perspektive des Geschäftsführers gesprochen oder Vertriebsleiters, was auch, egal welcher Funktion. Diese schlaflosen Nächte hast du jetzt nicht mehr. Da sind wir uns ja einig.
Oder? Ja, ich muss aber dazu anführen, ich habe eigentlich eine gute Eigenschaft gehabt, die habe ich aber immer noch. selbst unter extremen Stresssituationen habe ich es immer noch geschafft, mich abschalten zu können. Also ich habe tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, klar gab es auch schlaflose Nächte, aber so viele waren das nicht wirklich. Also das muss ich, also da habe ich so ein, weiß nicht, da, ich krieg da echt so einen Schalter hin bei mir im Kopf, wenn ich da müde bin, dann bin ich müde und dann bin ich auch in 30 Sekunden weg. Meine Frau beklagt sich da manchmal drüber, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Also von daher, ja. Aber natürlich ist es ein anderer Job, wenn du, ich sag mal, eine operative Verantwortung hast, also ergebnisorientiert arbeiten musst, als wenn du jetzt Geschäftsführer von einem Luftfahrtklasse bist zum Beispiel. Das ist einfach so. Wir sind halt auch ein Stück weit gefördert, haben aber auch Förderprojekte, die wir selber, die wir uns selber bewerben. Also von da ist es schon eine andere Welt, mit der man auch erstmal klarkommen muss, gerade wenn man so unternehmerisch denkt. Wir sind ja auch ein bisschen, ich sag mal, öffentlich, so muss ich das mal sagen. Und ich sag mal, man hat im Grunde genommen nichts davon, wenn man in dem einen Jahr spart, weil man das Geld einfach nicht mit ins nächste Jahr rübernehmen kann, ne? Das ist auch für einen Geschäftsführer einer GmbH oder eines Unternehmens schon, wie soll ich sagen, eine neue Erkenntnis, ne? Also eigentlich schade. Also, aber das ist so ein systemisches Thema. Gut, da kommt man auch mit klar. Auf der anderen Seite hat's mich eigentlich immer interessiert, da auch in diesem Umfeld, ja, irgendwie auch dabei zu sein, mitzuspielen. Und aktuell ist die Rolle, glaube ich, schon so, dass wir da eine gute Querschnittsfunktion haben, auch im Dialog zwischen, ich sag mal, Politik, Wirtschaftsbehörde und der Luftfahrt-Community. Das sehe ich auch als unsere Aufgabe an. Wichtig ist natürlich, dass die Mitglieder von Hamburg Aviation auch spüren, dass wir was für sie tun. Wir haben natürlich hier Airbus, Lufthansa Technik und Flughafen dabei. Die sind eigentlich weitestgehend selbstständig, sage ich mal. Die brauchen vielleicht nicht ganz so viel Unterstützung wie die ganzen KMUs und Forschungseinrichtungen, die wir haben, Hochschulen und so weiter. Und das zusammenzubringen mit der Politik ist, finde ich, spannend. Da gilt auch wieder mal so die Thematik, man muss Vertrauen zueinander haben. Ich kann nur sagen, dass die Abteilung, mit der wir primär zusammenarbeiten, ja, mit der arbeiten wir wirklich extrem auf Augenhöhe und auch mit einer gemeinsamen Zielrichtung zusammen. Das funktioniert richtig gut. Also da wird nicht gegeneinander gearbeitet, sondern wir haben da alle so das gleiche Verständnis. Und das ist ja auch in der Politik mittlerweile sehr gut angekommen, dass die Luftfahrt in Hamburg einfach auch einen großen Stellenwert hat. Wir sind ja nicht umsonst von 2019 bis 2024 in Hamburg um knapp 19% in der Beschäftigung gewachsen. Gut, da hat Hamburg Aviation nichts direkt mit zu tun gehabt. Ich sag mal, das Corona-Loch hatten wir dazwischendurch auch. Aber nichtsdestotrotz zeigt es doch, wie wichtig die Luftfahrt für Hamburg ist. Immerhin Airbus ist das größte produzierende Unternehmen in der Metropolregion, Lufthansa Technik, Marktführer im Bereich MRO. Das sind schon richtig coole, gute Unternehmen, wo es sich auch lohnt, ich sag mal, insgesamt für die Stadt auch aktiv zu sein. Und ja, also von da und auch da gilt, wir haben gute Kontakte in die Geschäftsführung beider Unternehmungen, auch zum Flughafen oder auch zu den Hochschulen, zu den Präsidenten. Da hilft es einfach, dass man dann auch, ich sag mal, ein Stück weit Erfahrung hat. Die kommen dann auch mal auf einen zu und fragen, sag mal, wie siehst du denn das? Wir sind ja, ich bezeichne uns immer so als, also ich bin General ohne Schulterklappen. Ich kann ja immer nur versuchen, die Gedanken, die ich habe oder die Ideen, die wir so entwickelt haben, ein Stück weit, ich sag mal, durch gute Argumente zu realisieren. Das ist halt eine andere Aufgabe, als wenn du halt, ich sag mal, operativ tätiger Geschäftsführer bist in irgendeinem Unternehmen dieser Welt.
Du machst das jetzt, korrigiere mich, 5 Jahre? Wie lange?
Nee, ungefähr? Dreieinhalb.
Dreieinhalb, ja, aufgerundet 5. Großzügig. Ja, gut. Und wie lange machst du das noch?
Also ich werde zum 30.06. dann in Rente gehen, wie das so schön heißt. Ist ein bisschen komisch für mich, muss ich zugeben. Also weil der Job einfach auch Spaß macht und ich auch merke, dass wir auf unseren Veranstaltungen, das ist mir eigentlich immer am wichtigsten, also die Menschen kommen gerne zu uns und die haben auch das Gefühl, dass wir gut für sie sind. Das ist erstmal ganz wichtig. Ja, also das ist schon, also ich will nicht sagen Traumberuf, aber das kommt dem schon ganz nahe, will ich mal sagen. Und Aber auf der anderen Seite gibt es irgendwann mal ein Alter, wo man dann auch mal sagen muss, es müssen mal die Jüngeren ran. Und das halte ich persönlich auch für ganz wichtig. Ich bin jetzt 65 Jahre alt oder jung, egal wie man das sieht. Ich fühle mich auch tatsächlich noch nicht so alt, bin auch noch ganz beweglich. Aber nichtsdestotrotz ist es dann auch mal Zeit zu sagen, so, jetzt ist es soweit. Und von daher, ich sag mal, es ist ein weinendes und ein lachendes Auge. Man hat einfach wieder mehr Zeit für sich. Und du weißt, ich wohne am Rand von Bremen, bemühe mich da so im Schnitt mindestens dreimal die Woche nach Hamburg. Und das ist nicht wirklich ein Spaß bei der heutigen Verkehrslage. Und von daher spart es für mich dann auch ein bisschen, ein paar Stunden Lebenszeit, muss ich da mal ganz einfach sagen. Und ich mag auch immer sagen, also die längste Zeit war ich auf der Welt, ne? Also das ist einfach so. Und man sollte dann schon mal zusehen, dass man die Zeit dafür nicht nur auf der Straße verbringt.
Ja, Papa Ante Portas, der Film von Loriot, den kennen wahrscheinlich einige Hörer. Das Thema lassen wir mal beiseite. Ich bin mir sicher, du wirst mit deiner Zeit da ganz, ganz viel anfangen und nicht, was kauft er? Marmeladengläser? Nee, Gewürzgurken? Ich weiß nicht.
Nee, Senf.
Senf, genau, Senfgläser. Und Papier in rauen Mengen. Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass du das nicht machen wirst. Aber was willst du jetzt noch unbedingt anschieben? In den nächsten 3-4 Monaten muss man ja auch aufpassen, dass du da deinen Nachfolger dann nicht überfrachtest. Steht der schon fest bei Sovel? Gibt's da, kann man da weißen Rauch vermelden? Oder steht also, da noch nicht fest?
Weißen Rauch kann man vermelden. Der Name wird wahrscheinlich, ich sag mal, Ende März wahrscheinlich kommuniziert. Mhm. Hat so ein bisschen interne Gründe von dem Nachfolger. Ja, also von daher wird er dann auch zum 1.6. anfangen. Wir werden einen Monat zusammen laufen. Das heißt, da gibt es eine gewisse Übergangszeit. Ja, und was habe ich noch vor? Also zum einen ist es so, dass wir jetzt ja, sagen wir, im normalen Frühjahrsmodus sind. Das heißt, wir haben jetzt, gestern hatten wir unser Norddeutsches Luftfahrtforum. Am 19. März haben wir unser Aviation Forum. Das 70. Es wird dann auch mein letztes sein, wo ich auf der Bühne stehe, jedenfalls als Vortragender. Und dann haben wir die AX noch im April. Dann habe ich tatsächlich ein bisschen Urlaub. Und dann steht die ILA vor der Tür und dann ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Also von daher wird es da jetzt nicht mehr so viele neue Dinge geben, aber ich werde weiter zusehen, dass unsere Woman-Aktivitäten, ich sag mal, weiter gut laufen. Ich bereite schon mal, ich sag mal, Termine vor für meinen Nachfolger. Tatsächlich so rein inhaltlich versuche ich gerade auch noch das Thema AI bei uns ein Stück weit, also Artificial Intelligence in Form von Mitgliedern, die uns helfen, in dem Segment voranzutreiben.
Ist ja also auch nicht wenig. Und,
genau, ja. Also das
da
ist so
kann man
die
das erste Halbjahr gut mitfüllen, gerade mit AIX und ILA. Das ist ja Highlight
gut, für Typen. Ich muss dazu sagen, also ich bin richtig stolz auf mein Team. Das funktioniert, ich sag mal, mehr oder weniger autonom. Also das ist nicht so, dass ich denen jeden Morgen sage, was sie abends den Tag über zu tun haben. Die sind alle ein Stück weit, ich nenne es mal auch Luftfahrt verrückt. Also die haben einfach Spaß an ihrer Arbeit und so ein Klima haben wir auch und von daher kann man sich auch in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung auch sehr gut auf alle verlassen und im Regelfall funktioniert das dann auch alles richtig gut. Man ist immer irgendwie mit dabei, aber ich sag mal, das sieht von außen halt für jemanden aus, vielleicht, dass ich da viel Stress habe, aber mittlerweile ist das auch ein Stück weit Routine und das hilft einem dann auch, ich sag mal, solche Situationen entsprechend routiniert abzuarbeiten. Und wie gesagt, mein Team ist auch mega engagiert und routiniert und von daher haben wir da schon eine Top-Mannschaft.
Wir beide haben das 9. Norddeutsche Luftfahrtforum angesprochen, was gestern stattgefunden hat. Schwerpunktthema war Defense, Verteidigung. Mhm. Ohne jetzt ins kleinste Detail einsteigen zu wollen und die Agenda. Was war so die wichtigste Botschaft aus deiner Sicht von diesem Forum gestern? Es haben ja zwei Podiumsdiskussionen stattgefunden. Einmal mit Martin Kröll, der hier auch mal zu Gast war, im Podcast von Autoflug. Und dann ging es im zweiten Podium um Drohnen im weitesten Sinne. Was war so da die wichtigste Botschaft aus deiner Sicht für jemanden vielleicht auch, der nicht dabei war gestern in dem Raum, der prall gefüllt war?
Also ich glaube zum einen, dass so die Problematiken, die auch, wenn man jetzt einfach nur mal das Thema Defense als solches betrachtet, absolut identisch sind mit den Themen, mit denen wir uns auch, ich sag mal, bisher beschäftigt haben. Das ist das Thema Personal, die Demografie, die wird auch gnadenlos auf alle einwirken. Also Know-how ist ganz wichtig, Know-how-Aufbau. Lieferketten-Thema haben wir auch in der zivilen Luftfahrt. Das werden wir auch in der Defense-Welt haben. Also schlussendlich, glaube ich, haben wir da durchaus vergleichbare Herausforderungen. Sicherlich mit einem anderen Auftraggeber, als den wir bisher so gekannt haben. Auch mit anderen Regularien, auch sehr speziell. Und von daher ist es natürlich ein Stück weit anders. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen. Das kam, finde ich, auch nochmal ganz deutlich rüber, dass wir auch da, ich sag mal ganz einfach, erwachsen werden als Land, dass wir nicht nur auf Hilfe von außen, was so das Verteidigen angeht, angewiesen sind. Und ja, dass letztendlich auch eine große Motivation besteht, daran mitzuwirken. Also nicht umsonst waren wir gestern ausverkauft und wir hätten 300 Leute unterbringen können, wenn der Saal größer gewesen wäre, nicht? Und nächste Woche haben wir am 24. nochmal so einen Workshop für KMU speziell, wo es so einfach mal um den Praxischeck geht, ne? Also das ist mir dann auch ganz wichtig, dass man auch versteht, na, ganz so einfach ist es dann doch nicht, in dem Segment Geld zu verdienen. Da braucht es dann halt schon so ein paar Dinge, die man beachten muss. Und das wollen wir versuchen, nächste Woche am 24. Rüberzubringen, auch mit Speakern quasi aus der Praxis, für die Praxis. Ja, und dann, glaube ich, wird das auch ein Thema sein, was uns in der Zukunft beschäftigen wird. Man muss dazu ja sagen, leider, ich glaube, wir haben noch ganz andere Themen so auf der Agenda, so, ne? Also ich sage immer nur Enkelgerechte, das habe ich letztens auf einem auf dem Cross-Cluster-Forum gehabt zum Thema Energie. Da ging es ja, ist die Zukunft elektrisch? Da fiel das Wort enkelgerechte Firmenpolitik. Mhm. Ne? Also mit Blick auf den Klimawandel und wir Luftfahrer haben da ja auch unsere Aufgaben. Und ich finde, man darf das Thema auch nicht ganz vergessen. Das hat ja eine ganz andere Dimension. Aber im Prinzip interessiert es im Moment nicht so viele Leute. Und ja, deswegen müssen wir, glaube ich, erstmal gucken, dass wir, ich sag mal, erwachsen werden und uns dann mit voller Energie auch in die anderen Themen wieder verstärkt hineinbewegen. Ne? Also Stichwort klimaneutrales Fliegen und alles, was dazu gehört.
Hm. Ich glaube, ein Teil der Antwort, ich sage gleich auch noch zwei Sätze zum Luftfahrtforum von gestern, was ich so mitgenommen habe. Aber letztendlich ist es ja so, dass man relativ viel ableiten kann, glaube ich, von der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Also wenn ich Hunger habe und wenn meine Grundbedürfnisse nicht gestillt sind und das Bedürfnis nach Sicherheit, darüber sprechen wir ja, dann ist es eben relativ schwierig, sich über andere Themen Gedanken zu machen. Und wenn diese Angst dann eben größer wird und dieses Sicherheitsbedürfnis nicht gestillt wird, dann entstehen eben auch solche Agenden. Ja? Dann entstehen solche Veranstaltungen und dann verändern sich die Themen, wohl wissend, dass wir gerne natürlich über Triebwerke sprechen würden, die mit Biodiesel mit Frittenfett betrieben werden. Also vollkommen klar. Ne? Aber da spricht man dann eben über das Eingemachte. Ich habe festgestellt, dass vielleicht so ein bisschen auch eine provokante These in deine Richtung, wir können nicht schnell. Wir in Deutschland, das ist jetzt kein Vorwurf an irgendjemanden, aber unser System ist einfach so, wie es ist. Und da wird dann auch zu Recht das Grundgesetz zitiert. Dann wird gesagt, da haben wir die Auflage und da ist der Flughafenzaun und dann kommt da eine Drohne und wer darf die dann abschießen und wer nicht. Und du sitzt da so im Auditorium und denkst so, okay. Und dann sprichst du mit 3, 4, 5 Protagonisten und sagst, ja, wie komme ich denn jetzt an Aufträge ran? Und ich war ja oder bin ja auch in der Branche zu Hause und habe da ja auch Auftraggeber im Bereich Personalberatung. Und merke halt, das ist halt ein langer, harter, steiniger Weg, das ist ein dickes Brett, das war doch meine Standardantwort mit meinen 3, 4, 5 Leuten, mit denen ich geredet habe, da braucht ihr echt einen langen Atem. Da habt ihr eben nicht einen Quick-Winsen nach dem Motto, hier ist Goldgräberstimmung, da wird viel Geld ausgegeben, Sondervermögen, gib mal Auftrag. So läuft es halt nicht. Also, und wir müssen einfach dann ja auf der einen Seite innovativ sein und auf die verschiedenen Situationen dann in den Krisengebieten reagieren. Da haben wir auch viel gelernt gestern drüber. Aber ich habe für mich mitgenommen, wir können nicht schnell. Sehe ich das falsch? Ist das zu negativ?
Nee, das ist ja auch ein Stück weit von dem, was wir am Dienstag rüberbringen wollen. Ne? Also, dass es erstmal aktuell tatsächlich nicht schnell geht. Ich sag mal so, wir leben ja nicht wirklich in einem gefühlten Krisenmodus. Also ich erinnere mal an die Gasmangellage, wo wir innerhalb von 3 Monaten in Wilhelmshaven eine Pipeline gebaut haben, bis zu irgendeinem Anlandepunkt. Wir haben das geschafft als Deutschland. Also ohne, ich sag mal, 20 Ordner, und wir haben einfach mal gemacht. Wir sind aktuell nicht in dem Krisenmodus, der quasi dann auch, sag ich mal, unkonventionelles Arbeiten ermöglicht. Und an der Stelle kann ich auch nur sagen, ja, das ist in allen Bereichen noch viel zu wenig passiert, was Bürokratieabbau angeht, was Bedenkenträgertum angeht, was auch Bereitschaft zur Verantwortung bei Entscheidungsträgern in Behörden angeht. Da gibt es ja mehr so eine 200% Absicherung. Also da muss man den Menschen in den Behörden, die da auch, ich sag mal, die Dinge dann ja freigeben, auch Mut machen, dass sie nicht immer gleich mit einem Fuß im Knast sitzen, wenn sie da mal eine Entscheidung treffen. Ne? Also nobody is perfect, und das muss natürlich auch alles entsprechend Recht und Gesetz sein, aber eine 200%ige Absicherung bringt den ganzen Laden zum Stillstand. Und das gilt ja nicht nur für Luftfahrt, der Defense und Co., sondern auch für alle anderen Branchen. Und da müssen wir einfach mächtig dran arbeiten, dass wir daran nicht zugrunde gehen. Wir sind Weltmeister darin, Papier zu machen, mittlerweile. Und ich habe heute Morgen gerade so einen Bericht gelesen über, im Handelsblatt gibt es so einen Bericht über Ingenieure und Deutschland und China. Und eigentlich ist das ziemlich traurig, was man da so liest. Und das möchte ich auch nochmal kurz zum Besten geben. Ich war mal als Engineering-Unternehmen bei der Firma Kattel in Erfurt. In Erfurt, die bauen da also Batterien zusammen, ja, für BMW und Co. Da sind wir damals hingefahren und haben gedacht, die brauchen German Engineering. Die haben uns nett empfangen, die sind auf den ehemaligen Flächen von Solar World und haben uns auch alles erzählt. Und die haben gesagt, passt mal auf, nachdem wir unsere Präsentation gezeigt haben, demnächst kommen hier ein paar Container, da sind alle Sachen drin, die wir brauchen, um Batterien hier zu konfektionieren. Und ein bisschen später kommen dann noch 2 Flieger mit chinesischen Monteuren, die bauen alles auf. Und übrigens auf der anderen Straßenseite ist das Mercedes-Motorenwerk. Da haben sich schon alle Menschen beworben. Die kriegen übrigens von den Chinesen das Manual in die Hand gedrückt, damit die wissen, wie die Batterie zusammengebaut wird. Und da habe ich gedacht, scheiße, das haben wir doch früher alles mal gemacht. Und da bin ich gefrustet nach Hause gefahren.
Von Erfurt 3-4 Stunden im Auto, dann hast du nachgedacht, ne?
Ja, das ist, also die Erkenntnis kam ja ziemlich schnell, aber ich sag mal, das ist auch bei mir so im Kopf hängen geblieben und totentraurig. Echt traurig. Und ja, da wurden einfach auch, wir sehen es ja im Niedergang, sag ich mal, der deutschen Automobilindustrie, die da, ich sag mal, in ihrem überschwänglichen Erfolg verpasst haben, den Blick in die Zukunft richtig auszurichten.
Du hast mit vielen Leuten gesprochen, also die letzten 49 Jahre logischerweise, aber jetzt jüngst auch zu diesem Thema Verteidigung, zum Thema Luftfahrt, Politik, du hast alle Stakeholder und jetzt auch mehrere Perspektiven einnehmen dürfen, muss man ja sagen. Also du warst jetzt nicht nur Geschäftsführer beim Mittelständler, sondern auch bei einer größeren Einheit dann wiederum. Und jetzt, naja, bist du dann eher im Bereich Lobbyismus tätig, und das ist für mich ein positives Wort. Welche Handlungsempfehlungen hast du, welche Wünsche hast du, wenn du die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, kannst du ja jetzt auch nicht, da dich gestern auf die Bühne stellen beim Norddeutschen Luftfahrtforum und sagen, im Übrigen, also ich denke, wir sollten 1, 2, 3, 4, 5, und du hast ja eher eine moderierende Art, aber lässt ja hier und da auch immer gerne, was ja sehr erfrischend ist, deine Meinung durchblicken. Aber wenn du jetzt nochmal so bei Wünsch dir was wärst, was würdest du den Leuten in unserer Branche, sei es Luftfahrt, sei es Verteidigung, mit auf den Weg geben oder den Politikern?
Ja, also zum einen glaube ich, was ganz wichtig ist, ist Verlässlichkeit auch im Wort. Also wenn ich an die ganzen Verträge denke, die ich in meinem Leben unterschrieben habe für irgendwelche Aufträge, also ich habe mal tatsächlich einen Tag nur gesessen und unterschrieben. Und den Vertrag hat kein Mensch gelesen am Ende des Tages. Und ich sag mal, das ist auch so eine Hamburger Fähigkeit, die wir haben. Also ich behaupte, wenn ich in Hamburg ein Problem habe, dann kann ich 5 Leute anrufen, eine Stunde später sitzen wir am Tisch, gucken uns in die Augen, schütteln uns die Hand und sagen, jeder macht seinen Job und am Ende des Tages wird das was. Und das ist so eine Fähigkeit, finde ich, die wir wieder, also viel stärker nutzen müssen. Und dann braucht man auch nicht so viele Vorschriften, weil wenn man dann die richtige Runde hat, dann kriegt man das auch geregelt mit einem gemeinsamen Willen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da genügend gute Ideen auch in der Community haben, in allen möglichen Bereichen, die solch ein Handeln verdient hätten. Und wenn es da Probleme gibt, gerade so was hier Behinderung angeht durch irgendwelche Vorschriften, dann muss es da einfach schneller gehen. Und ich habe da schon ein paar verrückte Meetings zum Thema Bürokratieabbau miterleben dürfen, jetzt in meiner Zeit als Geschäftsführer von Hamburg Aviation. Da habe ich mir dann schon manchmal in den Kopf gefasst, in welcher Welt leben wir denn da, nicht? Und von daher wünsche ich mir einfach, ich sag mal, mehr gesunden Menschenverstand an vielen entscheidenden Stellen.
Und Verzicht auf Papierkram.
Auf jeden Fall.
Wir können ja mal eine Wette machen. Wer hat mehr NDAs unterschrieben, du oder ich? Das war ja auch mein Sport teilweise. Ich habe bei fast jedem Geschäftstermin, den ich hatte mit Mitbewerbern, musste ich erstmal ein NDA unterschreiben. Und einen Bogen, Besucherbogen für Qualitätsmanagement. Bei uns musste auch eine Zeit lang jeder Besucher so einen Kackbogen ausfüllen. Und den mussten wir abheften in einem Ordner, nur weil das Teil des Audits war.
Ja, ja.
Und da habe ich auch immer gedacht, so, ey Leute, wisst ihr was, warum? In den Ordner guckt nie wieder einer rein. Da muss doch möglich sein, dass ich einen Gast empfange und normal mit dem rede und wir uns darauf einigen, das bleibt vertraulich, bums, fertig, aus.
Genau.
Muss doch möglich sein.
Ja, tatsächlich glaube ich, die Juristerei, gerade Rechtsanwälte, wenn du die immer da mit am Tisch hast, die bringen dann halt, ich sag mal, die Papierflut richtig ins Laufen. Und wenn du einen Rechtsanwalt an deiner Seite hast, dann kannst du eigentlich gar kein Geschäft machen. Weil der sagt dir immer, mach das nicht, das ist gefährlich. Und ich sag mal, wenn man nicht ein bisschen Mut hat und sonst wärst du ja auch nicht Unternehmer geworden, wird man auch nie was voranbringen, nicht? Also letztendlich gesunder Menschenverstand und auch Vertrauen ist wichtig. Und ich glaube, auch im Geschäftsleben ist es wichtig, so eine Prämisse zu haben, die heißt Leben und Leben lassen. Also wenn du jemand zu sehr über den Tisch ziehst, dann wird er dich auch anschließend mit oder zu günstig einkaufst, gerade so im Projektgeschäft, dann wird er dich im Nachfolge mit allen möglichen Änderungen belästigen. Und genau, das kostet ja auch Geld, ne? Auf beiden Seiten übrigens, nicht? Und die Reibung, die man dadurch erzeugt, die tut einfach an vielen Stellen nicht Not, glaube ich.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Mitbewerber am meisten Gewinn gemacht haben, die das beste Claim-Management gemacht haben.
Na, natürlich, klar.
Und dann entsprechend auch sich professionell Juristen an die Seite geholt haben, die einem gezeigt haben, wie das geht. Und da verliert man ja irgendwann die Lust dann, wenn man, da auch so. Dann irgendwie an einer technisch guten Lösung interessiert ist, in erster Linie zum vernünftigen Preis und wo man eben fair vergütet wird, dann ist die Welt ja eigentlich in Ordnung. Aber das ist dann vielleicht auch sehr naiv gesprochen von mir.
Naja, ich sag mal so, wenn ich das mal kurz sagen darf.
Ja, bitte.
Wenn du, der Ingenieur als solches ist ja ein Künstler. Also der will ja, das sind ja zum, also wirklich, ich habe da mega Respekt vor den Leuten, die da was weiß ich, irgendwelche Fertigungsstraßen oder, keine Ahnung, komplexen Dinge sich ausdenken, das muss man ja erstmal schaffen. Was bei denen oft fehlt, ist so der kaufmännische Hintergrund. Also da soll die Schraube dann halt auch schon richtig schön sein und optimal. Und das ist dann halt so die Störung, die da kommt, nicht? Und da muss man dann halt gucken, dass man schon mal ein gewisses Gleichgewicht findet, ne?
Ralf, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe mir die Frage notiert, ich hatte dich auch vorgewarnt, im sehr kurzen Vorgespräch, also hier ist ja nichts geskriptet oder so, was macht einen guten Ingenieur aus? Weil das, glaube ich, eine Frage ist, die uns beide viele Jahre beschäftigt hat. Man spricht mit jemandem eine Stunde oder zwei, nimmt sich Zeit, stellt ein paar Fragen, wo kommen Sie denn her und was kannst du denn, und kannst du Mathe, kannst du Physik, keine Ahnung, blablabla. Und kennst du die und das ist das Software-Tool vielleicht und dann was machst du, welche Hobbys hast du denn, ein bisschen persönlich kennenlernen? Klar, am Ende des Tages muss man ja dann da sitzen und eine Entscheidung treffen. Ist das einer, den ich einstellen will oder nicht? Ist es ein guter Ingenieur oder nicht? Und ich, witzigerweise, ich habe mir selber hier drei Stichworte aufgeschrieben, einfach um dir auch ein bisschen Bedenkzeit zu geben. Und eines war, also ganzheitlich denken, interdisziplinär und nicht nur für die eigene Disziplin. Mhm. Kaufmännisch denken, das hast du eben erwähnt, das habe ich mir hier notiert. Und kann Ergebnisse ohne Software beurteilen. Mhm. Das sind so die drei Dinge, die ich mir spontan überlegt habe. Ja. Ihr habt auch keine Wissenschaft draus gemacht. Wie würdest du das ergänzen oder mit deiner noch größeren Erfahrung in dem Kontext und die Anzahl der Bewerbungsgespräche bei dir oder die Ingenieure, die du kennengelernt hast, ist ja dann eher fünfstellig.
Kann man so sagen, ja.
Ja. Was waren die besten Ingenieure, wenn du dich zurückerinnerst?
Die besten Ingenieure, ja, die waren smart im Umgang mit anderen Menschen. Mhm. Also die haben es auch geschafft, ich sag mal, Kollegen mitzunehmen. Dann auch den kaufmännischen Blick nicht zu verlieren. Und dann natürlich auch die wirklich gute technische Expertise und das Stichwort Erfahrung, du hast es ja auch angerissen, ist da auch elementar. Also nicht, dass man erstmal eine KI anschmeißen muss, sondern, naja, wenn du da mit den richtigen Spätzle sitzt, sagt er, nee, das geht nicht. Ne? Und naja, dann setzt sich manch einer hin und sagt, nee, geht doch. Und dann, ja, aber dann kommt da doch immer was Schlechtes raus. Und ich meine, du kennst es auch. Ich sag mal, ein richtig guter Ingenieur war eine richtige Ertragsmaschine. Also wenn du da neu, also für vergleichbare Projekte hast du einen Erfahrenen rangesetzt oder einen weniger Erfahrenen, dann hat derjenige, der mehr Erfahrung hat, ist ja eigentlich auch logisch, immer das bessere Ergebnis gebracht. So, das ist so. Und das muss man natürlich auch alles lernen. Und ja, also ich glaube schon, ein richtig guter Ingenieur, der muss auch ein Stück weit Verkäufer seiner selbst sein mittlerweile. Also meine Ingenieure haben sich früher, also das ist immer die Schwierigkeit bei Ingenieurbüros. Wir durften ja nie sagen, was wir für tolle Sachen machen können, weil wir ja immer NDAs unterschrieben haben. Das war ja immer für andere. Und von daher war das dann halt natürlich immer schwierig, ja, auch so eine Anerkennung von außen zu erfahren. Also das musste man sich dann irgendwie anders holen, nicht? Wenn man dann halt die Maschinen da fertig gesehen hat oder wie auch immer, dann kannst du sagen, das war mein Teil, ne? Das war ein Teil der Motivation. Und das ist vielleicht auch so die Schwierigkeit, die man hat, wenn man, ich sag mal, gerade im Ingenieurbüro Wesen unterwegs ist, weil du ja im Regelfall immer nur im Hintergrund aktiv bist. Obwohl du an der wichtigsten Stelle arbeitest. Weil wenn der erste Entwurf nicht passt, dann wird es hinten richtig teuer.
Ich erinnere da mich immer gerne an zwei Erlebnisse. Zum einen der A380 Erstflug, als Männer geweint haben. Mhm. Männer stehen auf einem Fabrikgelände, ein Produkt nüchtern betrachtet, fliegt das erste Mal über die Köpfe hinweg. Und ich meine, die ersten Ausschreibungen A3XX, 97, 98, ging es vielleicht los, 99, frag mich. Erstflug, 2,6, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Ja. Also, die haben 10 Jahre ihres Lebens gearbeitet für dieses Projekt teilweise. Und dann fliegt es über die Köpfe und die fangen an zu weinen. Ja, gestandene Männer, auch, Entschuldigung, dass ich immer Männer sage, aber es war halt so, waren halt Männer. Eine Frau hätte vielleicht auch geweint in dem Moment. Das heißt, dieser Stolz drückt sich ja dann in dem Moment aus. Zweite Anekdote, eigentlich immer, wenn man so ein Flugzeug dann betritt und man hatte einen Kollegen dabei, da kam immer, ja, ich habe den Sitz hier berechnet, ich habe 16G da berechnet, ich habe die Galley, ich habe den Stauraum und da hat der das konstruiert und so weiter und so fort. Klar, und ey, ich sag jetzt zwei Drittel, wenn nicht 80% haben das Ingenieurbüros gemacht, in aller Herrgottsnamen. Wohl wissend, dass da natürlich sehr, sehr wichtige Personen dann das abgenommen haben und vor einer Behörde verteidigt haben. Aber das ist, glaube ich, elementar auch, wenn man gute Supplier haben möchte, unabhängig vom Ingenieurbüro, dass man denen auch dann gönnt, diesen Erfolg und diesen Stolz gönnt und sagt, ey, danke an euch, dass ihr uns diese, mir fällt kein Beispiel an, Galley, die Flugzeugkabine dahingestellt habt. Sind wir uns einig, ne?
Auf jeden Fall. Also mir geht das so, mir fiel gerade ein, ich habe mal die Purser Station für die 320 mitkonstruiert. Und jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug einsteige, in die 320, die sieht natürlich ganz anders aus als früher, gucke ich halt immer auf die Purser Station. Ist total verrückt.
Selbstverständlich. Ja, aber da saßt du vor Cartier also, V4 oder was? Oder,
nee, das was war noch das? 2D alles damals. Das war noch hier mit Leuchtstift.
Am Zeichenbrett?
Nein, wir hatten ja früher, ganz früher gab es ja, wie hieß das noch? Cadem, ja. Cadem. Und da hast du ja so alte Bildschirme gehabt, wo du mit dem Leuchtstift immer so auf dem Bildschirm rumklickern musstest. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Da habe ich mal mit angefangen.
Ich kenne die großen Zeichentische.
Ja, die kenne ich auch noch. Aber das ging schon, ich sag mal, mit CAD. Aber das war halt alles in 2D. Und die dritte Dimension, die hattest du halt im Kopf, nicht? Und das ist halt schon eine andere Geschichte, als wenn du was mit 3D machst, ne? Also.
Aber du kennst den Stolz dann auch, ne? Etwas fliegen zu sehen, etwas, was auch immer, anzufassen, wo man sagt, ey, das habe ich mitentwickelt, ne?
Genau.
Oh, ja. Elementar. Genau. Ralf, zu guter Letzt kommen wir um ein Thema nicht rum, wenn wir im Februar 2026 miteinander sprechen. Olympia in Hamburg, Olympia in Norddeutschland. Ja, es ist ja nicht nur Hamburg, es ist ja auch Kiel und es ganz, ganz viel in der Metropolregion würde da stattfinden. Wir werden am 31. Mai meines Wissens da in Hamburg drüber entscheiden. Also du als bei Bremen wohnen dann nicht, sondern nur diejenigen, die in Hamburg wohnen. Wie blickst du auf so ein großes Thema wie Olympia? Unser Bürgermeister hat sich jetzt laut geäußert in einer flammenden Rede auf diversen Veranstaltungen, so auf der Sportgala jetzt diese Woche Dienstag. Es nimmt langsam Fahrt auf. Mehrere Regionen in Deutschland wollen Olympische Spiele haben. Ist ja auch deren gutes Recht. Wir wollen Deutschland in Olympia sehen. Wie siehst du dieses Thema?
Ich würde mich riesig freuen, wenn wir das nach Norddeutschland bekommen. Und wenn Hamburg da, sag ich mal, die zentrale Rolle übernimmt, sehr gerne. Also ich finde es richtig gut. Ob es so ein 36 ist oder 40, ich finde, je eher, desto besser.
Ja, nachvollziehbar. Ich kann es nur unterschreiben. Ich bin ja sowieso sportbegeistert, wie du weißt. Ich meine, bei der Hickers gab es damals auch eine Loge HSV oder so. Oder man hatte zusammen Fußballkarten.
Genau. Ich bin ja nun nicht HSV-Fan, aber wir hatten damals tatsächlich auch im Volksparkstadion hatten wir einen Tisch und im Weserstadion natürlich auch. Mein Herz schlägt tatsächlich grün-weiß. Also von daher alles gut.
Okay, wollen wir noch über die Tabelle aktuell sprechen?
Nein, also ich bin der Sportsmann.
Gut.
Am Ende des Tages sind die Bremer, ich sag mal, ich glaube, die haben nicht die richtige Truppe zusammen. Für mich fehlt es da an dem richtigen Charakter in der Mannschaft. Und da ist der HSV im Moment einfach besser. Und ganz ehrlich, ich finde es viel besser, ein Lokalderby zu haben, als ein Spiel gegen Heidenheim.
Ja, das unterschreibe ich, auf jeden Fall.
Genau.
Insofern, letzte Frage, Landeanflug. Gibt es etwas, was ich vergessen habe zu fragen, lieber Ralf? Gibt es ein Thema, was dir jetzt spontan noch einfällt? Oder wollen wir die Maschine an den Finger steuern?
Na, ich finde, wir sind jetzt fast anderthalb Stunden dabei. Ich glaube, wir könnten, ich sag mal, 5 Stunden reden und es wird uns nicht langweilig werden. Aber ich glaube mal, wir haben eine ganze Menge gesprochen. Ich fand es auch richtig gut und ja, wenn man mehr wissen will, dann soll man mich einfach ansprechen.
Genau. Das
ist ja kein Geheimnis. Ich bin ja auf LinkedIn zu erreichen. Meine Kontaktdaten auf hamburgaviation.com sind ja auch öffentlich. Also von daher soll sich keiner scheuen, mich dann in irgendeiner Weise zu fragen, wenn er denn eine Frage hat, die ich vielleicht beantworten kann.
danke für den Hinweis. Ich packe auf jeden Fall dein LinkedIn-Link und Hamburg Aviation-Link in die Shownotes, wie man es neudeutsch sagt. Und dort kann man dich dann bequem kontaktieren. Und ich finde das auch total wichtig und richtig, dass man sein Know-how noch zur Verfügung stellt, weil man eben viel, hat man ja auch jetzt gehört, in der letzten knapp eine Stunde, dass du eben extrem viel Know-how aufgebaut hast. Und es wäre töricht, wenn wir in Anführungsstrichen oder die Unternehmen, die Wissenschaft, die Behörden, wer auch immer, darauf verzichten würde. Das halte ich für absurd. Ich habe ja bei mir auch dann im Ingenieurbüro, wir haben die Super-Senioren genannt, lieber Ralf, das ist ein großes Kompliment. Das waren auch ganz viele aus Bremen, die durch Dolores dann nicht mehr von DASA oder Airbus beschäftigt werden konnten. Hattet ihr auch ganz viele bei Techone an Bord, weiß ich. Auf die wollte auch niemand verzichten. Und die haben dann noch beispielsweise Doktoranden in Stade zum Thema CFK betreut oder Handbuch Strukturberechnung. Gab es welche, die da noch weiter unterstützt haben. Oder bei der A350 Wing Uppercover hat einer dann aus Bremen auch mit unterstützt und ist dann mal nach Filten geflogen. Aber das war eher so, dass ich die beknien musste und rufen Sie mal, Herr Heinkel, rufen Sie mal bitte bei dem an, wir brauchen den nochmal. Mhm. Und die haben sich das ganz genau angehört, mit einer weißen Katze auf dem Schoß, wie bei James Bond. Und haben gesagt, ja, okay. Und so stelle ich mir das bei dir auch vor. Da kommen Anfragen rein, du holst die weiße Katze, setzt sie auf deinen Schoß, kraulst sie im Nacken und sagst, mal gucken, muss ich mir Gedanken machen, ich melde mich bei ihm. Also, in diesem Sinne, Respekt vor knapp 50 Jahren Berufsleben, das meine ich so, hab dich immer gerne gesehen, werde dich auch weitersehen, natürlich da im März dann beim nächsten Aviation Forum und ja, wünsche dir persönlich alles Gute, vielen Dank. Und für deine Zeit und bin sehr auf das Feedback zu dieser Folge gespannt, weil viele, viele Zeitgenossen sicherlich hier auch mal reinhören werden. Die ganzen Jörgs und so, die wir kennen und Konsorten. Insofern, ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Alles klar, Tom, vielen Dank. Und dann dir auch alles Gute und wir sehen uns. Wir bleiben in Kontakt.
Gerne.
Ciao, ciao.
Du willst auch zu Gast sein im Aerospace Manager Podcast und deine Firma bekannter machen und 11.000 Menschen erreichen? Dann melde dich bei Tom Heinkel über LinkedIn. Nee. If you're interested in recording an episode in English or in German, and if you're an exhibitor for the ILA in Berlin 2026, please contact me and we can send you an offer. Thank you for your interest.